Der Papst ist tot, es lebe der Papst. Einer geht, ein neuer kommt. Papst Franziskus ist gestorben, wer wird jetzt neuer Papst? Darüber sprechen wir in dem heutigen Podcast mit dem Thema Der letzte Papst. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen.
Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast.
Shalom und guten Morgen, liebe Freunde und Geschwister. Wir begrüßen euch bei Zeichen der Zeit, dem zeitgemäßen Podcast, und hoffen, ihr seid munter und wohlauf. Wir, das bin ich, Christian Bornhold und Paul Mahler, der mir gut gelaunt heute Morgen gegenüber sitzt. Guten Morgen, Paul.
Ja, guten Morgen. Ja, die Bäume schlagen aus, ne? Erst waren die Blüten und jetzt kommt alles grün hervor. Sehr schön.
Ja, sehr schön, sehr schön. Unser heutiges Thema ist der letzte Papst. Papst Franziskus ist am Ostermontag verstorben. Und jetzt ist die Frage, wer wird der nächste, der 267. Papst? Es stehen mehrere Kardinäle zur Auswahl, die Papile sind. Papile bedeutet also papstfähig, unter 80 Jahren und ja, diverse Anforderungen, die zu erfüllen sind. Sie stehen zur Papstwahl bereit. Und die Papstwahl wird ja auch das Konklave genannt. Mit Konklave wird übrigens der Raum bezeichnet, in dem die Kardinäle zur Papstwahl zusammenkommen, was lateinisch Konklave, verschließbares Gemach, bedeutet. Ich wusste es auch nicht vorher, ich habe mir Doku angesehen und da wird darüber berichtet, wie das überhaupt zustande kam. Und das war damals, dass die Kardinäle aus verschiedenen Richtungen kamen und es nicht eilig hatten, einen neuen Papst zu wählen, weil sie eben auch seine Bezüge, es wurde auch unter ihnen aufgeteilt, also sie bekamen ihr Kardinals, ihre doch recht üppigen Bezüge und deswegen hatten sie es auch nicht besonders eilig, einen neuen Papst zu wählen. Und so hat man sie dann quasi in einen Raum gesperrt, eingeschlossen und nicht eher herausgelassen, bis sie jetzt einen neuen Papst vorzeigen konnten. Und erst wollten sie nicht. Die Wahl ging, glaube ich, meine ich jetzt über 2-3 Jahre erst. Und dann wurden diese Maßnahmen dann ergriffen, um sie zu einer schnelleren Wahl zu bewegen. Und man hat ihre Bezüge gekürzt, man hat ihre Lebensmittelration gekürzt und hat sie, wie gesagt, eingeschlossen und hat zu guter Letzt auch noch das Dach abgedeckt, damit die Sonne auch noch mit ihrer Hitze das da unten etwas zügiger gestalten würde. Und es hat auch tatsächlich funktioniert. So hatte man dann innerhalb kürzester Zeit einen neuen Papst gewählt. Und dann steigt natürlich der weiße Rauch auf und dann heißt es wieder Habemus Papam. Wir haben einen neuen Papst. Und bevor wir uns jedoch mit dem kommenden Papst befassen, beschäftigen wir uns noch mal ganz kurz mit der bereits viral gegangenen Malachias-Weissagung oder man nennt sie auch die Prophezeiung des Malachias. Danke nochmal an dieser Stelle an Christian und Jens. Ihr habt mir beide denselben Artikel zugespielt. Dadurch bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Man hat das zwar schon mal gehört, aber ich habe mich nicht wirklich damit befasst. Und das wollte ich hier vorab nochmal anstellen, weil das auch eben sehr viral geht gerade. Und das ist eine Weissagung aus dem 12. Jahrhundert von dem Malachias, der ein Mann der Kirche war. Also er kommt aus dem Reihen der Kirche, aus dem 12. Jahrhundert. Und das, was er gesagt hat, den Abschlusssatz dieser Malachias-Weissagung, wurde mal zitiert und fälschlicherweise auch einem anderen Mann zugeordnet, aus dem 16. Jahrhundert, nämlich Nostradamus. Auf das Zitat, was ihm zugeordnet wurde, kommen wir gleich zu sprechen. Nur noch mal kurz zu Nostradamus. Er war ein Konvertit und Kabbalist. Er wird oft als ein Prophet betrachtet, der Dinge vorausgesagt hat, die mehr oder weniger eingetroffen sind. Obwohl viele seiner Aussagen sehr fragmentiert und mystisch waren. Und viele Dinge sind auch nicht passiert.
Ja, er musste das damals so ein bisschen fragmentieren, weil er lebte zur Zeit der Inquisition. Ne? Und die hätten ihn
Kopf kürzer gemacht,
ne, wenn er das ja so offen ausgesprochen hätte.
Ja, nochmal eine Randnotiz, weil er ja ein Kabbalist war und auch dort die Kabbala gelehrt hat, woraus auch wirklich Schulen entstanden sind oder, wie sagt man, Lehren entstanden sind. Die Kabbalen erwarten eine Neuerrichtung Roms. Also, wie sagt man, eine Reformation zuerst, eine Neuerrichtung. Und dann aber auch eine folgende Zerstörung von Rom, also / Edom, der westlichen Welt. Und wir hatten das schon mal aufgegriffen, dass es auch in Israel Kräfte gibt, die darauf einwirken wollen, dass eine schnelle Zerstörung Israels stattfindet, beziehungsweise auch Edom der westlichen Welt, damit der Messias kommt.
Ja, ein Harmagedon, ne? Und der Babylon, ja,
genau,
ja.
Das Harmagedon.
Ja, ja. Kabbala kommt eigentlich aus dem Jüdischen, ne?
Genau.
Ja, genau. Ja. Die Rabbiner haben ja neben ihrer biblischen Lehre haben sie eben auch eine Kabbala geführt, ne? Mhm. Das war noch eine Nebenlehre oder eine Vertiefung der Schrift, ne?
Ja, gut, dann schauen wir mal, was die Malachias-Prophezeiung beinhaltet. Und da ich nicht so viel Zeit hatte, habe ich hier ein paar weltliche Quellen genommen, zum Beispiel welt.de. Auszugsweise lese ich mal vor. Und hier geht es um die Weissagung des heiligen Malachias, eines im 12. Jahrhundert lebenden irischen Bischofs, der die künftigen Päpste und das Ende der katholischen Kirche vorausgesagt haben soll. Also er war ein irischer Bischof. Zwar werden in dem ihm zugeschriebenen Dokumenten die Päpste nicht bei ihren Geburtsnamen genannt, sondern jeweils mit orakelhaften Sprüchen beschrieben. Diese beziehen sich auf bestimmte Eigenschaften der Päpste, auf ihre Herkunft, Familienwappen oder auf wichtige Ereignisse in der Amtszeit. Doch die Vielzahl der Hinweise macht es möglich, Papst Celestin II., er saß von 1143 bis 1144 auf dem Stuhl Petri, als Erstgenannten auf der 112 Pontifikate umfassenden Liste Malachias zu identifizieren. Geht man nun ausgehend vom Celestin II. Die Liste Malachias bis in die Gegenwart durch, bekleidet Benedikt der 16. die 111. Amtszeit. Sie ist mit dem Sinnspruch Gloria Olivae, also Ruhm des Olivenbaums, charakterisiert. Das lässt wie immer bei Weissagungen viel Raum für Interpretation. So kann es Zufall sein, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu dem deutschen Papst vor 2 Jahren einen Olivenbaum als Symbol für die blühenden Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem jüdischen Staat schenkte. Den Mystikern jedoch passt all das gut ins Konzept. Also für Papst Benedikt den 16. gab es den Spruch Ruhm des Olivenbaums und Benjamin Netanyahu schenkt ihm einen 400 Jahre alten Olivenbaum und lässt es dort in den...
ja, da ist ja so ein Garten, glaube ich, noch.
Genau, in den Vatikanischen Garten einpflanzen.
Ja, Vatikanischen Garten, ja.
Das kann man auch nachlesen auf israelnetz.com, Olivenbaum für den Papst. Da könnt ihr das finden. Interessant. Sie erwarten nun den 112. und letzten Papst. Also wir sehen hier, es ist ein älterer Artikel und Papst Benedikt war zu dem Zeitpunkt noch Papst. Und es geht um den nächsten Papst, der dann Papst Franziskus wurde. Sie erwarten nun den 112. und letzten Papst, zu dem es in Malachias Weissagung heißt, während der scharfen Verfolgung der Heiligen Römischen Kirche wird Petrus, ein Römer, regieren. Er wird die Schafe unter vielen Bedrängnissen weiden. Dann wird die Siebenhügelstadt, also Rom, zerstört werden. Und der furchtbare Richter wird sein Volk richten. Ende. Das war also der letzte Satz in dieser Weissagung. Auf spiegel.de habe ich einige Beispiele dieser Sprüche gefunden. Die werden hier aufgeführt, auch alles nur auszugsweise. Der von Napoleon aus Rom ins Exil gezwungene Pius VII., er war von 1800 bis 1823 Papst, erhielt den Spruch Aquila Rapax, das bedeutet räuberischer Adler, und als solcher betätigte sich der französische Kaiser, der sich selbst den Beinamen Adler gab, in Europa ja durchaus. Also er war bekannt dafür, ein räuberischer Adler zu sein. Benedikt XV., er war von 1914 bis 1922 Papst, versuchte vergeblich mit Friedensaufrufen die Schrecken des Ersten Weltkriegs abzukürzen. Religio de populata, entvölkerte Religion, lautet der Spruch für ihn. Das Motto von Pius dem 11. 1922 bis 39 war Fides intrepida, unerschrockener Glaube. Dieser Papst wandte sich sowohl gegen den Kommunismus als auch in der einzigen je auf Deutsch veröffentlichten Enzyklika mit brennender Sorge gegen den Rassenwahn der Nazis. Im Wappen von Paul dem 6., der von 1963 bis 1978 Papst war, sind 3 Lilien zu sehen. Der Spruch für ihn lautete Flos Florum, Blume der Blumen, der zutreffende Hinweis. Sein Nachfolger, der 33-Tage-Papst, Johannes Paul I., erhielt den Spruch De Meditate Lunae vom Halbmond. Das deuteten manche als Hinweis auf die Kürze seines Pontifikats. Papst Johannes Paul II. Amtierte unter De Labore Solis, von der Sonnenfinsternis. Tatsächlich ereignete sich am 18. Mai 1920, dem Tag der Geburt Karol Wojtylas, eine partielle Sonnenfinsternis, wenn auch über Australien. Jetzt heißt es weiter, bleibt der Blick in die Zukunft. Und da hat der vermeintliche Malachias Beunruhigendes zu vermelden. Im 112., dem letzten und einzigen längeren Spruch, verkündet er, während der schrecklichen Verfolgung der heiligen römischen Kirche wird Petrus, ein Römer, regieren. Er wird die Schafe unter vielen Bedrängnissen weiden. Dann wird die Siebenhügelstadt zerstört werden und der furchtbare Richter wird sein Volk richten. Ende. Diese Weissagungen haben sich tief in die römische Volksfrömmigkeit eingegraben. So sehr, dass in der Basilika St. Paul vor den Mauern an den Seitenschiffen unterhalb der Fensterzone Mosaikmedaillons eingelassen wurden. Jedes von ihnen zeigt in historischer Reihenfolge das Bild eines Pontifex. Für die Päpste der Zukunft wurden bereits leere Rahmen gesetzt. Ihre Zahl aber entsprach genau den nach der Malachias-Prophetie noch zu erwartenden Petrus-Nachfolgern, also dieser 112. Wenn alle Rahmen ein Papstbildnis trügen, dann gehe die Welt unter, so der Aberglaube. So, und das war zu der Zeit, waren es noch 112. Und jetzt kommt, um dieses Ende noch ein wenig zu verzögern, wurde unter Johannes Paul II. 25 weitere Rahmen angelegt. Für die nächsten 2-3 Jahrhunderte wäre also noch Platz, sollte die Weissagung für den neuen Papst nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, fand ich sehr interessant, oder?
Ja.
Gut, es gibt da einige Sachen in dieser Weissagung, wenn man sich näher damit befasst. Diese Zählweise über die Päpste konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, das ist eine Prophetie, die zumindest viral gegangen ist und auf die mit Sicherheit auch geachtet wird und sie passt auf jeden Fall zur Endzeit.
Ja.
Und in dem Artikel von Christian und Jens ging es auch noch, da gab es das passende Gegenstück, weil der 112. Vers ja über Petrus spricht, den Hirten. Und da gibt es auch sogenannte Gegenpäpste aus katholischen Linien, aber so seitenarm. Und da gibt es bereits einen Papst, der sich Petrus nennt, und zwar Petrus der Dritte. Wenn man ihn im Internet sucht, findet man ihn. Er heißt mit bürgerlichen Namen Josef Odermatt, stammt aus der Schweiz und er ist seit 2016 Papst der palmarianisch-katholischen Kirche. Mhm. Er trägt die Tiara, also die dreifache Papstkrone. Wir hatten in dem Bibelstudy schon mal drüber berichtet, also im Bibelstudium. Da spricht Bruder Branham von der dreifachen Krone, also oder dreifachen Macht. Das ist die religiöse, politische und die dämonische Macht, die diese Krone ausdrückt. Ja, wie gesagt, den kann man im Internet finden, wie er pompös gekleidet mit dieser Krone herschreitet und mit vier Trägern, mit einem Baldachin und richtig mit Pomp und Gloria wird dann auch unter ihnen gefeiert. Wie dem auch sei, es muss ein Bischof von Rom sein. Also es kann nicht irgendwo in der palmarianischen Kirche oder dies oder das. Es gibt ja überall verschiedene Richtungen und überall haben sie ihre Bischöfe und es gibt ja auch auf der russischen Seite auch einen Papst. Also es gibt verschiedene, aber biblisch betrachtet geht es hier um den Bischof von Rom. Und es muss auch ein Bischof von Rom sein, denn nur der wird rechtmäßig zum Papst gewählt. Zum Hauptpapst, also das ist die eigentliche Sache, die dort stattfindet, als Nachfolger von Petrus, der ja die Schlüssel zum Himmelreich hat und darauf ist ja die Legende, die Religion des Katholizismus auch aufgebaut. Sie mussten ja irgendwo einen Anknüpfungspunkt haben und dafür haben sie natürlich Petrus genommen, der die Schlüssel des Himmelreiches überreicht bekam von Jesus und sie benennen ihn fälschlicherweise als den ersten Papst. Dabei war Petrus verheiratet und war auch nie in Rom.
Ja.
Aber das ist eine andere Geschichte. So, bevor wir jetzt einen weiteren möglichen Kandidaten, also Papstkandidaten, ins Spiel bringen, lesen wir erstmal in der Botschaft der Stunde nach, was der von Gott bestätigte Prophet über das Papsttum überhaupt sagt.
Ja.
Weil das können wir als Grundlage nehmen, als Glaubensgrundlage, was Gott geredet hat durch den Mund seines Propheten, das ist so, spricht der Herr, und ein Felsen. Wir beginnen in das Mahlzeichen des Tieres von 1954. Als das heidnische Rom päpstliches Rom wurde, hörte es nie auf. Das System des Romanismus verging. Als ein neuer König hereinkam, stellte er einfach eine neue Ordnung auf. Doch als es durch die katholische Kirche, durch das Papsttum ins heidnische Rom hereinkam, verging es nie. Wenn ein Papst stirbt, stellen sie einen anderen auf. Wenn ein Papst stirbt, setzen sie einen anderen ein. Können wir nachverfolgen. Das Tier, welches war, was nicht ist, immer noch ist, was nicht ist, was immer noch ist und wird ins Verderben gehen. So spricht der Heilige Geist durch die Schrift. Beachtet jetzt das Tier. Das ist aus Warum sind wir keine Denomination von 1958. Nun, das Tier war kein König. Es war eines, das ist, welches nicht ist und doch wird es wieder sein. Und es ist nicht. Trotzdem ist es und es ist nicht. Was ist es? Und jetzt sagt er, die Nachfolge oder Abfolge der Päpste. Eine Macht, eine Tierherrschaft, das ist, als das heidnische Rom dazu bekehrt wurde, das päpstliche Rom zu formen. Das heidnische Rom wurde bekehrt und dann wurde es zum Papsttum, welches einen Papst statt eines Königs hatte. Und der Papst ist der geistliche König. Das ist der Grund, weshalb er ein gekrönter geistlicher König ist. Er behauptet, dass er der Stellvertreter Jesu Christi ist. Da habt ihr es. Und das war bei dem ersten Konzil zu Nizia 325 nach Christus, wo Kaiser Konstantin dem Papsttum einfach eine neue Macht gab. Er hat einen Trick angewandt und er hat zu den damaligen Christen gesagt, zu der Zeit herrschte ja noch Christenverfolgung, und er sagte, gut, wenn ihr mir helft gegen meinen politischen Gegner, dann bekehre ich mich zum Christentum und wir werden auch die Verfolgung einstellen. Und ja, so wurde er gewählt und er bekehrte sich mit Gänsefüßchen zum Christentum und nannte sich den Bischof der Bischöfe. Also nichts Geringeres als das. Wie nannte man das früher noch? König in Gottes Gnaden, ne? Aber er war nun das Oberhaupt und er führte das Papsttum ein auf diesem Konzil und vermischte quasi die Laien, die einfachen Gläubigen mit dem Klerus, wenn man das so sagen will, und begründete damit ein neues System. Und das geistliche Oberhaupt dieser ganzen Geschichte war der Papst, und so bekam das Papsttum seine Macht. Weiter sagt Bruder Branham hier in das Gemeindezeitalter zu Smyrna, 1960. Nun, ihr wisst, dass die Schrift sagt, dass ein Tier auftreten wird, und wir wissen, dass es sich auf das römische Papsttum bezieht. Das stimmt. Danach wird das Ebenbild des Tieres geformt. Was ist ein Ebenbild? Etwas, das dem Ursprünglichen gleichkommt. Das geschieht durch den Zusammenschluss der Kirchen. Die Pfingstbewegung gehört dazu. Die Zeit wird kommen, in der ihr zu einer Organisation gehören müsst. Oder ihr könnt eure Türen nicht öffnen. Ihr werdet sehen, dass das stimmt. Deshalb betonen wir es so. Sie werden sich organisieren und euch so in die Enge treiben, dass ihr weder kaufen noch verkaufen könnt, es sei denn, ihr habt das Kennzeichen der Organisation. Dahin wird es kommen. Und das Kennzeichen der Organisation ist das Mahlzeichen des Tieres. Hört jetzt zu, während ich lese, sagt er hier in das Gemeindezeitalter zu Thyatira 1960. Hierauf trat ich an den Sand des Meeres. Da sah ich aus dem Meer ein Tier heraufkommen. Er spricht hier von Johannes aus der Offenbarung. Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe und auf seinen Hörnern 10 Königskronen und auf seinen Köpfen Gottes lästerliche Namen. Das bezieht sich auf die 7 Hügel. Wir haben es gestern durchgenommen. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, doch seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der Drache gab ihm dann seine Kraft, welches der rote Teufel war, der sich vor das Weib stellte, um ihr Kind zu verschlingen. Das war Rom, wir alle wissen das. Dazu einen von seinen Köpfen, der wie zum Tode verwundet war. Heidentum. dessen Todeswunde jedoch wieder geheilt wurde. Das Papsttum nahm den Platz ein, vereinigt mit dem nikolaitischen Christentum. Da sah die ganze Erde dem Tier mit staunender Bewunderung nach. Und dieses Tier, wir hatten das schon mal beleuchtet in Daniels 70 Wochen, glaube ich. Da war auch der König Nebukadnezar, der dieses Standbild sah. Und Daniel, der Prophet zu jener Zeit, er sah diese Tiere, allerdings noch einzeln. Und hier in Offenbarung sieht Johannes diese Tiere vereint. Also sie kommen aus dem alten Babylon hoch bis in diese Endzeit. Und hier steigt dieses Tier aus dem Meer. Hier sagt Bruder Branham in dem Gemeindezeitalter zu Philadelphia 1960. Sobald sie aus dem Papsttum, aus dem Lutherismus, aus dem Methodismus und all den anderen Dingen herauskam, sagte er, also Gott, ich habe eine offene Tür vor dir angebracht. Du besitzt zwar nur geringe Kraft, aber was wirst du damit tun? Sie ist vor dir. Du kannst entweder hinein oder herausgehen, was immer du möchtest. Die Tür ist vor dir angebracht. Du hast nur wenig Kraft, bist gerade zum Leben erwacht und hereingekommen. So war es mit der Gemeinde am Anfang. Die 70. Woche Daniels, 1961. Wir haben es hier dazwischen gelegt. Ein Bruder aus Georgia zeichnete sie für uns hierhin, so wie wir es in den Gemeindezeitaltern durchgingen. Und diese sieben Kreise bedeuten diese sieben Gemeindezeitalter, die in der Offenbarung auch beschrieben sind. Offenbarung 3. Ich bin sicher, wir verstehen, was es bedeutet, sagt Bruder Branham. Dieses Weiß in dem ersten Gemeindezeitalter bedeutet, dass alles apostolisch war. Und dann im zweiten Gemeindezeitalter, sie bekamen die Lehre der Nikolaiten, beziehungsweise sie hatten die Werke der Nikolaiten. Es war noch nicht zur Dogmatik geworden. Nikolaiten, das Wort bedeutet, setzt sich zusammen aus Niko und Laiten. Niko bedeutet besiegen und die Laiten sind die Laien, also die Laienbesieger. Das bedeutet die Nikolaiten. Im dritten Gemeindezeitalter wurde es ein Dogma. Und im vierten Gemeindezeitalter war es organisiert und wurde das römische Papsttum. Das vierte Gemeindezeitalter war das dunkle Zeitalter, das frühe Mittelalter. Ihr bemerkt, all das Dunkle dort verkörpert das Nikolaitentum bzw. den Romanismus. Der weiße Teil repräsentiert den Heiligen Geist, die Gemeinde, wie es am Anfang in Paulus' Zeit war. So war die ganze apostolische Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann begannen die Adligen und Vornehmen hineinzukommen. Sie vereinigten sich schließlich und machten eine ganz neue Kirche daraus. Und genau die kleine Gemeinde wurde verbrannt und gesteinigt, den Löwen vorgeworfen und alles Mögliche. In den dunklen Zeitaltern, sagt er an anderer Stelle, kamen über 60 Millionen echte Gläubige um, die auf diese Art und Weise von der neuen Kirche verfolgt wurden durch die Inquisition. Zur Zeit der Reformation bei Luther wurde es allmählich wieder heller. Seht ihr, in den Tagen Wesleys kam wieder etwas mehr Heiligkeit hinein. Aber in dem letzten Gemeindezeitalter, dem Laodizeischen, seht, da ist nicht mehr so viel Licht übrig. Und das sagt er 1961. Wir sind jetzt schon 64 Jahre weiter.
Ja.
Werke des Heiligen Geistes, 1954. Ich glaube, sagt Bruder Branham, dass an einem dieser herrlichen Tage, wenn dieser vereinigte Zusammenschluss der Kirchen stattfindet, und jetzt sagt er einen bedeutsamen Satz, und der neue Papst aus den Vereinigten Staaten herausgekommen ist oder hervorgekommen ist und über das Ganze gestellt wird, gemäß der Prophezeiung, werden sie ein Bild formen, das dem Tier gleicht. Und ich sage euch, dass die wahre Gemeinde Gottes zusammengedrängt werden wird. Die wirklichen wahren Gläubigen aus den Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, Pfingstlern, Nazarenern, Heiligkeitspilgern, was es auch immer sein mag, also all die Geschwister, die herausgekommen sind aus diesen Denominationen, werden sich zusammenschließen in Christus und mit der Liebe Gottes verbunden sein, dass es den Leib des Herrn Jesus Christus bilden wird. All die Gläubigen. Und die Agnostiker und die Oberflächlichen werden zur Seite geworfen werden. Sie werden geradewegs in den Zusammenschluss der Kirchen gehen. Sie werden das für eine gute Sache halten.
Ja.
Doch die Bibel warnt davor. Ende Teil 1.